Ich möchte gern mit euch einfach mal ein bisschen anschauen. Zum einen, was oder mit was haben wir es zu tun, wenn wir Psalmen lesen? Oder früher hat man Psalmen gesungen. Und ich habe einfach mal ein bisschen geforscht und ein paar Sachen können wir uns zusammen anschauen. Die Psalmen waren ursprünglich mal private Meditationstexte. Also da hat jemand für sich im Herzen gefunden, hey, da will ich meinem Gott was sagen, da will ich meinem Gott was schreiben oder ich verfasse einen Text. Das heißt, da ist ganz früh Kreativität und Formulierung oder was aufs Papier bringen mit an Deck gewesen. Und vielleicht waren es auch erst einmal Herzensgedanken, Herzenslieder und später sind sie aufgeschrieben worden. Und ihr wisst es sicher, es gibt verschiedene Verfasser, es gibt viele, viele Psalmen von David, aber es gibt auch viele Psalmen, wo man gar nicht genau weiß, wer hat sie geschrieben. Und das griechische Wort für diese Psalmen, das, was ich euch da hingeschrieben habe, ist dieses Psallo, heißt eigentlich Saitenzupfen. Und dann sind es eigentlich Gebetslieder. Ich weiß nicht, wie betet ihr? Singt ihr manchmal einfach eure Gebete in eine Melodie? Einfach so vor sich hin? Sowas sind Psalmen. Und das haben so viele Menschen gemacht und eigentlich könnten wir das auch machen. Aber ich glaube, wir sind im westlichen Dasein so ein bisschen mehr richtig diese Wortleute. Und dann wird nimmer so viel gesungen. Wer in Israel war, der hat gesehen, wie viele auch Juden singend und sich bewegend und ne, an der Klagemauer zum Beispiel auf und ab gehen oder auch mit Bibelversen durch die Stadt laufen, durch die Sucks laufen und am Singen sind, am Beten sind, aber immer mit einer Melodie. Also wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dass wir da auch ein Stück nochmal was anderes für uns selber ausprobieren. Wie geht es, wenn ich singend bete? Und die jüdische und auch die christliche Gemeinde haben später diese Psalmen für sich übernommen. Es gab dann einen Menschen, der die zusammengestellt hat unter bestimmten thematischen Schwerpunkten. Und die finden in den Gottesdiensten statt, sowohl in der jüdischen Gemeinde als auch bei uns, bei den Christen. Und wisst ihr auch, es gibt Dankpsalmen, es gibt Klagepsalmen, es gibt Loblieder. Der Schwerpunkt ist ganz oft dieses mein Herz ausschütten vor meinem Gott. Oder auch für das ganze Volk unser Herz ausschütten vor unserem Gott. So, und jetzt sind wir schon beim ersten Ding. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie diese psalmschreibenden Menschen und diese betenden Menschen nicht in dieser Heiligkeit hängen geblieben sind, sondern gemerkt haben, das ist mein persönlicher Gott und ich darf meinen Psalm ihm singen oder ihm sagen. Und es beschreibt ein Stück weit auch einen Glaubensweg, den jemand gegangen ist. Ich habe so gemerkt, seit ich mitkriege, wie der Thomas Lieder schreibt, das ist was brütet. Ja? Und das geht eine Weile. Und auch Maler. Es ist zum Beispiel, ich glaube, Van Gogh hat es gemacht und auch Michelangelo. Die haben Bilder begonnen und dann mit der Zeit nochmal übermalt. Und da gibt es bis zu 5, 6, 7 Schichten, was man heute mit so Licht, zeigen kann auf jeden Fall. Das heißt, die haben einen Weg gemacht, auch mit ihrem Bild thematisch. Und bei Michelangelo ist das total faszinierend, wo am Anfang auch oft ganz anderen Ausdruck drin ist, wie er selber Gott erlebt hat und wie das nachher das letzte Bild aussieht, das dann letztlich als das Bild von ihm in die Geschichte eingegangen ist. Also sie haben ein Stück Weg gemacht. Und so sind diese Psalmen eigentlich auch ein Zeugnis von dem Glaubensweg, den ein Mensch oder ein Psalmschreiber gegangen ist. Das heißt, wenn wir jetzt das so zusammenfassen, sind die Psalmen Zeugnisse von Gottes Realität und von seinem Handeln schon, was wir jetzt auch gerade gesungen haben, an den Generationen vor uns. Ist doch eigentlich Hammer. Und ich glaube, euch ging es sicher ähnlich. Ihr habt euch bestimmt wiedergefunden in irgendwelchen Psalmtexten. Das heißt, auch die hatten es schwierig. Auch die hatten keinen Bock mal irgendwie und überhaupt. Die haben sich wahrscheinlich ein bisschen anders ausgedrückt. Aber auch die hatten richtig fette Halleluja-Tage. Gab's, ja. So wie bei dir und bei mir. Und das ist dieses Kostbare an den Psalmen, dass das nicht hochtheologische Abhandlungen sind, sondern die sind ganz realitätsnah, bodenständig und bis zutiefst ehrlich. Also wenn ein David dann schreibt, hey, und jetzt geh mal hin, Gott, und vernichte meine Feinde, dann denkst du, aber hey, der ist ehrlich, der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern so geht's ihm. Der stinkt sauer. Dürfen wir das sein mit so einem heiligen Gott? Könnt ihr heikel werden. Merkt ihr, was da auch für ein Zeugnis drin ist über ein Gottesbild, das jemand hat? Wenn wir so diese Prägung haben von den Kinderliedern früher, pass auf, kleines Auge, was du tust und so, weil Gott sieht alles, dann weiß ich nicht. Habe ich dann das Vertrauen, dass ich mein Herz wirklich ausschütten darf? Oder denke ich, ja, da tun wir mal lieber auf Nummer sicher und vorsortieren und dann gucken wir mal. Nee, Gott hält es aus. Und es gibt so viele Berichte in der Bibel, wo die Leute ehrlich waren und wo Gott genau das wertgeschätzt hat. Keine Ahnung, dass ein Elia einfach völlig von der Rolle war und keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, tschüss Gott, das war's, dann mach du dein Ding selber. Und was macht er? Er versorgt ihn, stärkt ihn zuerst mal. Er nimmt ihm ernst mit dem, was ihm Mühe macht. Also so mal unter uns, Gott scheint damit umgehen zu können, wenn wir, ich sag mal, emotional reagieren. Scheint er hinzukriegen. Oder? Gell? Gut, das heißt, dann dürften wir das ja auch tatsächlich leben und auch so ehrlich sein. Und vielleicht auch mal ein paar No-Gos, die wir so bei uns so hatten oder eben dann denken, hey, Gott hat ja vielleicht sicher Wichtigeres zu tun, als mir zuzuhören. Das sind so Prägungen, die es manchmal gibt. Aber nee, es ist ihm wichtig, dir zuzuhören. Er meint genau dich. Er möchte dein Herz hören, was es zu sagen hat. Und es wird heute Morgen ein bisschen ein anderer Gottesdienst als sonst vielleicht. Wenn ihr reingekommen seid, habt ihr schon gesehen, dass da Schirme gibt und manche haben da hinten schon gesehen, hoppla, da ist auch irgendwas anderes und da kannst du gar nicht mehr nachsitzen eigentlich. Genau. Wir werden heute Morgen einfach Raum lassen, dass jeder von uns Gott begegnen kann, so wie es ihm gerade auf dem Herzen ist. Und dafür haben wir verschiedene Stationen eingerichtet, wo man einfach auf verschiedene Art das tun kann. Ich werde es euch nachher noch genauer erklären. Jetzt schauen wir mal bei dem Psalm 91 hin. Ich pick einfach ein paar Sachen mal raus, um mal zu merken, hey, was haben wir denn für einen Gott? Wie wird Gott beschrieben? Er ist der Retter. Er ist ein Zufluchtsort, er schützt und bedeckt. Und dann wird ganz konkret aufgezählt, Pest, also das ist die übelste Krankheit, die es damals gab. Tiere waren gefährlich, also einfach Gefahrensituationen, die es konkret gab. Und er beschützt. Also nicht, damit meine ich, nicht hochgeistlich irgendwie, sondern ganz konkret in meinem Leben. Mir fällt gerade ein Beispiel dazu ein. Ein lieber Freund von mir hat Angst vor Hunden. Und dann war er alleine spazieren und bei manchen Bauernhöfen ist es so, dass die Hunde halt frei rumlaufen und wenn du vorbeiläufst, kommt der freudig daher und findet es ganz cool, aber jener Mensch fand es überhaupt nicht cool. Da war gleich Panik. Und ihm ist nichts anderes eingefallen, als der hat laut in Sprachen gebetet und hat immer so gemacht und dann ganz laut in Sprachen gebetet, gebietend. Und tatsächlich ist der Hund stehen geblieben und hat nichts gemacht. Ist doch cool, oder? Der Höchste ist der Retter. Er schützt. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild. Er gibt Hoffnung. Ich werde auf Händen getragen und bewahrt. Oh, das ist was Cooles, oder? So, vielleicht, ich weiß nicht, wie ging es euch in eurer Jugendzeit, wenn ihr so frisch verliebt wart oder so, vielleicht mehr die Frauen, Entschuldigung, die Männer vielleicht jetzt nicht so. Da gibt es ja diesen Ausspruch, auf Händen getragen werden. Hey, und das macht Gott da. Er schickt Engel, dass jemand auf Händen getragen wird. Und dass nicht einmal mein Fuß an den Stein stößt. Oh, wie krass. So viel Fürsorge. Und er sättigt mich und bewahrt mein Leben und er schenkt mir sogar ein langes Leben. Und er zeigt mir sein Heil. Und interessant finde ich, da wird vieles aufgezeigt, wovor er mich schützt. Und an einer Stelle heißt es aber, und du bist bei mir in der Not. Also nur mal so zum Wahrnehmen, er beamt nicht einfach alles weg. Es gibt auch Situationen, wo wir durch müssen. Und das erlebt ihr alle, ich auch. Aber da ist er da. Als der, der durchträgt, der Kraft gibt und der in der Situation den Schutz gibt und mir sein Heil zeigt. Wenn da steht, er wird mich zu Ehren bringen, dann ist es für mich erstmal dieses, das ist Wertschätzung, die dieser heilige Gott jedem von uns Einzelnen gibt. Wo er dich sieht, wo er dir zuhört, wo er dich meint und es ernst nimmt, was du ihm sagst. Ein Satz noch zu den Engeln. Manchmal haben wir das gar nicht so auf dem Schirm, dass Gott Engeln den Auftrag gibt, uns zu beschützen oder uns zu unterstützen. Bei dem Elia war es so, er hat einen Engel geschickt, der ihm was zu essen gebracht hat. Wir waren mal in einer Situation, wo jemand ziemlich heftig über ein Verhalten von uns drüber hergezogen ist und es gar nicht so, wie soll ich sagen, nicht so lustig war. Und es ziemlich bedrohlich klang und dann war da gleich und dann sage ich dem Anwalt Bescheid und was weiß ich was. Das war im ersten Moment, aber ich habe gedacht, boah, Hilfe, was geht hier denn ab? Und eigentlich war das jetzt gar nicht so dramatisch. Fand ich. Aber da kam da eine Welle, was weiß ich. Und dann haben wir gebetet und haben ganz bewusst uns unter Gottes Schutz gestellt und haben gesagt, hey, du hast uns diesen Ort oder diese Möglichkeit geschenkt und wir haben nach bestem Wissen gehandelt. Jetzt geben wir es dir, dass du schaust, wie das geregelt werden kann. Und das hat auch unser Zuhause betroffen und dann hab ich ein Bild gehabt, dass ein Engel, ein Riesenengel, seine Flügel über unser Dach von dem Haus breitet. Boah. Und da hat sich jetzt noch nicht viel geändert gehabt an der Situation. Aber das war so eine Zusage, jawohl, du schützt uns, wir haben Zuflucht unter deinen Flügeln. Und nachher hat sich eigentlich die Situation in Luft aufgelöst. Gott hat es wirklich reguliert. Und hat uns gezeigt, hey, ihr seid unter diesem Schutz. Jetzt ist die Frage, ereignet sich das einfach und ich freue mich dran? Oder gibt es vielleicht noch was anderes? Und ich habe euch ein paar Sachen zusammengestellt, wo ich gemerkt habe, hey, da haben wir auch einen Anteil dran, ob das stattfinden kann oder nicht. Der erste Punkt ist, diese Wahrheit von Gott kennen. Kenne ich die? Wahrheit ist ein Riesenbegriff. Aber zur Wahrheit gehört zum Beispiel, dass ich angenommen bin, so wie ich bin. Warum? Weil Jesus den ganzen Mist, der mich begleitet hätte, am Kreuz getragen hat. Die Schuld ist bezahlt. Der Schuldschein ist zerrissen. Das ist Wahrheit. Oder dass Christus der Boden in meinem Leben ist. Es steht drin, und ein anderer Grund kann nicht gelegt werden. Hui, okay. Das heißt, der verhebt. Also das ist kein Schweizer löchriger Käse, ja? Sondern das verhebt. Okay, da kann ich mich draufstellen. Ich kann meinen Stand einnehmen. Ah, okay. Oder wenn Jesus sagt, hey, ich gebe euch Vollmacht, dass ihr vollmächtig beten könnt. Ist auch eine Wahrheit von Gott. Okay. Was mache ich dann? Gehe ich dann so zurück und denke, oh, ich bin allem ausgeliefert, oh Herr, helfen, naja, hoffentlich klappt es, hoffentlich wird es und überhaupt und doch, du wirst doch wohl nicht. Nee, ich dürfte hingehen und ich dürfte meinen Stand einnehmen und sagen, im Namen von Jesus, hier stehe ich und Gott ist stärker und mal schauen, wie wir diese Situation regeln. Gott ist mit mir. Eine Wahrheit ist auch, dass Jesus gesagt hat, ich bin jeden Tag bei euch. Mir begegnen so oft Menschen, die das dann glauben, wenn sie es fühlen. Tut mir leid, das hat Jesus nicht gesagt. Da steht nicht dabei, wenn du dich gut fühlst, dann bin ich im Fall bei dir. Nee, steht da nicht. Oder wenn du, keine Ahnung, im Lotto gewonnen hast, dann bin ich auch bei dir. Nee, steht da auch nicht. Da steht, ich bin bei euch jeden Tag. Ja? Und wir haben alle Tage, wo es super ist und dann wissen wir das und Halleluja, aber wir haben viele Tage auch, wo das eben nicht so ist und wo ich dann darauf mich stellen darf und muss. Und du bist trotzdem bei mir. Und weil du bei mir bist, komme ich durch diesen Tag. Weil du bei mir bist, kriege ich Kraft. Weil du bei mir bist, habe ich diesen Schutz. Dann steht da, an ihm hängen und seinen Namen kennen. Und da heißt noch, weil er oder weil sie, sorry, da ist immer nur die männliche Form genannt, das gilt für die Damen ganz genauso, weil sie mich liebt. Ah. Wenn ich an Gott dranhänge, also man müsste jetzt fast zeigen, wenn du mal kommst, das heißt ja im Klartext, ich häng an dir. Versteht er? Haja? Also, Gott hat keine Berührungsängste, ich sag's mal so. Ich häng an ihm. Und dann sagt er, cool, dass du da hängst, dann weiß ich schon, ich muss eingreifen. Super. Da steht auch drin, dass ich Gott zu meiner Zuflucht gemacht habe. In einer anderen Übersetzung heißt es, zu meiner Wohnstatt. Wow, das ist ja ein Begriff. Ich habe Gott zu meiner Wohnstatt gemacht. Das heißt, ich sage es mal jetzt in meinem Bild, ich sitze ständig bei Jesus auf dem Schoß, zum Beispiel. Oder ich bin nonstop mit ihm ganz eng verbunden und mit ihm da. Und ich muss gar nicht immer was reden oder so. Es ist einfach dieses Beieinandersein. Und gell, das ist das, was Jesus sich am meisten gewünscht hat, dass wir Beziehung leben. Das war auch das, warum Gott Jesus geschickt hat, damit dieser Zugang zum Vater wieder frei ist, dass die Beziehung wieder fließen kann. Und das sollen wir leben. Und dann greift er von Herzen gern ein. Und dann heißt es auch noch, weil er mich anruft, will ich. Also das heißt, nicht so viel hier handymäßig anrufen und datteln und das weiß ich, sondern ihn anrufen. Und anrufen, wenn wir mal in der Bibel gucken, das ist nicht nur, ach Herr, wenn du vielleicht mal helfen könntest, sondern anrufen, zum Teil sind sie schon sehr deutlich. Und da sind wir wieder bei dem Herz ausschütten. Anrufen heißt schon auch, ich sage Klartext, wo ich gerade nicht klarkomme. Und ich sage Gott, was ich gerade doof finde. Und ich sage Gott, wo ich, was weiß ich, auch gerne hätte. Und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Und er zeigt mir dann sein Heil. Das würde vielleicht auch bedeuten, dass wir miteinander ein Stück Weg gehen und er mir erklärt, warum meine Vorstellungen vielleicht nicht ganz so passend sind. Okay. Oder ich komme im Lauf der Zeit dahin zu sagen, okay, ich kann es loslassen an dich, dass du Gott tust, was du tun magst. Also heißt, es ist meine Entscheidung. Im Psalm 73, da gibt es 2, 3 Verse, wo es ganz klar heißt, und das finde ich schon krass, da steht drin, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, bist du dennoch mein Gott. Hoho. Schon krass, gell? Aber das ist eine Entscheidung, die getroffen wird. Trotzdem, trotz all dem, was ich erlebe in dieser gebrochenen Welt und wo ich alles Mögliche nicht verstehe, trotzdem bist du mein Gott. Und darum geht's. Und das klingt so auch in dem Psalm, wie wenn das seine Herzenstür dann öffnet und dann der Segen fließen kann oder der Schutz. Und ich das erlebe, was da heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und dann kann ich sagen, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Aber merkt ihr, oft habe ich ein Stück Weg gemacht bis zu diesem Satz. Wir möchten euch jetzt gerne einladen, dass ihr euch auch auf den Weg macht. Ich weiß nicht, mit was ihr heute Morgen gekommen seid. Die erste Einladung gilt, Doppelpunkt, ihr habt schon gesehen, draußen gibt es Schirme. Und probiert das mal aus. Wie ist es, wenn ich unter dem Schirm des Höchsten bin? Das sind extra Stühle, ihr könnt es auch im Stehen machen, ist egal. Aber geh mal unter den Schirm des Höchsten. Wie fühlt sich das an? Sonne kann mich nicht verbrennen, Hagel kriege ich nicht ab. Also es hält auf jeden Fall eine Weile und sein Schutz hält ja länger als dieser Schirm. Aber das ist ein Bild dafür, das mal wahrzunehmen. Wie ist es, wenn ich unter dem Schirm des Höchsten bin? Nehmt euch gern diese Zeit. Dann gibt es hinten eine Klagemauer und Zettel daneben, Stifte daneben. Kann man einfach mal seine Klage ausdrücken und den Zettel in die Mauer reinstecken. Die Juden machen das in Jerusalem, dass sie einfach ihre Gebetsanliegen in diese Mauer stecken, die vom Tempel übrig geblieben ist. Das ist ihre Klagemauer. Und vielleicht brauchst auch du das, dass du das aufschreibst und da reinsteckst in diese Klagemauer. Nebendran ist ein Tischle, wo man entweder gern den Psalm 91 nochmal lesen kann oder aber wenn du eine Ermutigung brauchst, dann nimm sie mit. Zieh dir da, bet mit Jesus, zieh dir ein Kärtle. Und auf dem Tisch, da haben wir Blätter und Stifte und ihr könnt gern mal wagen, kreativ zu werden, im Sinne von, ich schreibe mal auf, was vielleicht mein Psalm heute ist. Vielleicht sind es 3 Zeilen, macht nichts, kann man weiter bewegen. Oder du möchtest gern was malen, was zeichnen, dann mach's. Das sind Stifte, das sind Blätter, kannst gerne für dich dort sein. Und hier gibt es die Möglichkeit, einfach Danke zu sagen, weil es gibt auch Dankpsalmen. Und einfach Danke zu sagen für das, wo du Gott ganz konkret erlebt hast, wo er dich beschützt hat, dich begleitet hat. Wo du findest, wow, cool mit dir unterwegs zu sein. Wir haben etwa eine Viertelstunde Zeit. Wenn es ein bisschen länger braucht, macht nichts. Wir werden in der Zeit einfach instrumental das begleiten. Und wenn ihr dann hört, dass Sandra einen Refrain singt, dann dürft ihr langsam wieder zu euren Plätzen oder wo auch immer hingehen. Nehmt euch gern diese Zeit. Es ist eine Zeit zwischen Gott und dir. Und gell, egal was dein Nachbar macht, das ist wurscht. Bleib du einfach in dieser Herzensbeziehung zwischen ihm und dir.